So, dann wollen wir so ganz sachte unser Gespräch wieder einstellen und uns auf den Abend wieder konzentrieren. Freuen uns und wollen das blaue Liederbuch nehmen. 172. 172. Es sind drei Strophen, wir singen diese drei. So, jetzt darf ich wieder zwei bitten, die uns jetzt im Gebet begleiten.
Ich habe beim Singen eben gedacht, das ist ein Lied von Karl Geyer, dass er in diesen drei Strophen das nächstliegende ganze Panorama der Heilsgeschichte ja entwickelt hat und entfaltet hat. Es ist eigentlich nichts anderes als Bibelaussage in Bibelaussage gereiht. Und ich bin froh, dass er in der letzten Zeile eigentlich bei dem Thema gelandet ist, das heute Abend dran ist. Welchen Glauben erwartet der wiederkommende Herr? Und der Schluss dieses Liedes heißt ja, das macht im Kampfe still und stark die Seinen und lässt sie alles überwinden weit. Welchen Glauben erwartet der wiederkommende Herr? Das ist keine Frage, die ich selber erfunden habe, sondern die am Schluss eines Gleiches oder einer Beispielgeschichte steht, die Jesus erzählt hat, und zwar in Lukas 18. Die wollen wir jetzt hören. Er sagte, also 1 bis 8, er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten oder nicht müde werden sollten, und sprach, Lukas 18, 1 bis 8, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Bis hierher geht das Gleichnis. Und jetzt wertet Jesus selber aus. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Also Jesus beurteilt diesen Richter klipp und klar als ungerecht. Wenn man Gott nicht fürchtet und sich vor keinem Menschen scheut und dann so Mühe und Not nach mit der Rechtsfrage dann rausrückt. Also hört, was der ungerechte Richter sagt. Ausrufezeichen. Und es kommt noch die ganze intensive Auswertung, das heißt die Schlussfolgerung, die Jesus selber aus seiner Gleichniserzählung zieht: Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte erst bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Es kommt die Frage unseres Themas. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Da muss ich jetzt ein Wörtlein einfügen, weil es im Grundtext tatsächlich so dasteht. Meinst du, er werde den Glauben finden auf Erden? Ja, welchen? Welchen Glauben erwartet der wiederkommende Herr? Merkt ihr, also dieser Vers 8 ist nichts anderes als das Thema von heute Abend. Da kann man schon fragen, wenn Jesus hier selber fast einen Zweifel anbringt, das ist ja eigentlich der Hintergrund seiner Frage. Meinst du, des Menschensohn wird er den Glauben finden? Ja, ist da ein Spezialglaube gemeint? Muss da etwas Besonderes drum und dran sein, oder ist das der Glaube einer besonderen Elite-Schar? Wenn Jesus selbst zweifelt, ob dieser Glaube vorhanden ist, muss doch etwas eintreten, etwas geschehen, was die Glaubenden so in die Enge treibt, dass vielleicht nichts mehr oder fast gar nichts mehr übrig bleibt. Bitte, Jesus selber stellt diese Frage. Also welchen Glauben? Nun, ich möchte zunächst einmal ein paar Sätze sagen zu dem Text selber. Dass es ein Gleichnis ist, habe ich ja bereits gesagt. Und am Anfang wird gleich der Zielgedanke, das ist ja wichtig bei allen Gleichnisbetrachtungen, dass man den Zielgedanken erfasst und herausstellt. Also am Anfang wird gleich der Zielgedanke, man kann mit einem Fremdwort sagen, der Scopus, herausgestellt. Er sagt ja ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht müde oder nicht nachlassen werden sollten. Also alle Zeit beten, nicht müde werden, Tag und Nacht rufen. Auf das hin zielt das Anliegen, das hinter dieser Gleichniserzählung steht. Und Jesus selber wertet sein Gleichnis aus. Das geht etwa so zu wie beim Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld oder überhaupt bei den Himmelreichsgleichnissen, dass die Jünger ja eines Tages ganz perplex waren, als Jesus anfing, seine Botschaft in Gleichnisse zu kleiden. Und er sagt, euch ist gegeben, das Geheimnis des Himmelreichs zu verstehen, den anderen nicht. Da hat eine Art von Wende eingesetzt in der Verkündigungsweise Jesu. Es geschah nämlich Enthüllung und Verhüllung zugleich. Das ist übrigens bei der Verkündigung des Evangeliums immer so. Jede Wort Gottes Verkündigung hat eine zweifache Wirkung. Entweder enthüllend, positiv, aufbauend, segnend, glaubenfördernd, oder aber verhüllend. Und dann wird ein Mensch, der sich verschließt, der nicht annimmt, der innerlich blockiert, der wird immer mehr, soll ich sagen, abgedrängt ins gegnerische Lager. Ist bis heute so. Und da hat der Jesus, weil die Jünger selber über die neue Art und Weise seiner Lehrtätigkeit überrascht waren, angefangen, die Gleichnisse zu deuten. Oft bis in einzelne Züge hinein. Und so in etwa macht er es hier ja auch. Er wertet aus und sagt, wenn schon der ungerechte Richter Recht schafft, gibt es ungerechte Richter? Oder nickt ihr einfach so? Ja? Ja, ich hab diese Frage in Berlin, da tue ich ab und zu ein paar Dienste in der Gemeinde dort auch gestellt, diese Frage, ja, gibt es ungerechte Richter? Da sitzt ein Richter unter der Kanzel. Aber glaub mir, der hat auch genickt. Ja. Also Jesus sagt, wenn schon der ungerechte Richter Recht schafft, wie viel mehr wird dann der gerechte Gott Recht schaffen? Nicht wahr? Das ist die Art und Weise, wie auch bei Paulus oder im Hebräerbrief oder überhaupt wie die biblischen Schreiber mancherorts Folgerungen ziehen. Wenn schon das und das, wenn der irdische Vater seinen Kindern gute Gaben geben kann und wenn der kommt und bietet um ein Ei, dann kriegt er nicht einen Stein und so. Wenn das schon die irdischen Väter einigermaßen recht machen können, sprich relativ gut sind, wie viel mehr kann und wird dann der himmlische Vater es recht machen und seinen Kindern gute Gaben geben? Und hier, wenn schon der ungerechte Richter Recht schaffen kann, wie viel mehr wird dann der gerechte Gott Recht schaffen? Und die Lösung liegt tatsächlich darin, er wird Recht schaffen. So heißt es ja in Kürze. Und da steht ein Wort im Griechischen, das wir eigentlich gut kennen. Und zwar mit der Ankündigung, die an mehreren Stellen im Neuen Testament kommt, die Jesus selber, ja, am Schluss der Offenbarung, aber nicht bloß dort, ja, angekündigt hat, siehe, ich komme in Kürze. So steht es ja da. Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Aber das, was das griechische Wort aussagt, meint schlicht und einfach, ja, unsere Übersetzungen sagen bald. Siehe, ich komme bald. Und wenn man das auf sich wirken lässt, kommen wir auch ins Fragen, weil wir denken, bald, heute Morgen, 2000 Jahre, steht es schon drin, nicht bald. Was ist denn bald? Nein, dieses Bald dürfen wir jetzt nicht einfach mit unserem Gefühl von Kürze oder Länge der Zeit koppeln, sondern hier heißt es, und das ist der Sinn des griechischen Wortes, in Schnelle, in Geschwindigkeit. Der Geschwindigkeitsmesser im Auto ist auch sowas wie eine Uhr, ja, aber etwas anderes wie die Uhr, die ich da habe. Eben, das ist ein Tachometer. Und dieses Wort Tachometer oder Tachis steht nämlich da. Ich komme in Geschwindigkeit. Ich komme schnell. Das kündigt Jesus an. Das, was hier steht, ist eigentlich nichts anderes, als was am Schluss unserer ganzen Bibel steht. Siehe, ich komme in Kürze, in Schnelle, in Bälde. Man kann ja sagen, überraschend. Aber nun möchte ich hier jetzt eine ganz große Klammer, meinetwegen eine eckige Klammer machen und an dieser Stelle eine Auslegungsvariante einfügen, die zum weiteren Nachdenken Anlass geben kann bei uns oder zu den Gesprächen in kleineren Kreisen. Und nämlich folgende Auslegungsvariante. Jesus erwähnt hier eine Witwe. Warum gerade eine Witwe? Nun, weil die besonders angewiesen ist auf den gerechten Richter, was er ihr Recht spricht, ist ja klar. Das ist einleuchtend. Und weil Gott für die Witwen und Waisen ja ein besonderes Augenmerk hat. Aber vielleicht steckt noch mehr dahinter. Warum Jesus hier gerade die Witwe als Beispiel nimmt, die nach Recht sucht, ist diese Witwe etwa die Person, hey, wer sagt das? Die Person, von der nun auch wirklich in Offenbarung 18 Folgendes steht. Offenbarung 18, Vers 7. Wie viel Herrlichkeit und Üppigkeit sie gehabt hat, so viel Qual und Leid schenkt ihr ein. Denn sie spricht in ihrem Herzen. Ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe. Und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. Also die Einbildung, ich bin eine Königin und keine Witwe und Leid werde ich nicht sehen, ist offenbar nicht von langer Dauer. Denn an einem Tag kommen Tod, Leid, Hunger und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Hier ist das Babylon beschrieben. Warum sagt Babylon, ich bin keine Witwe? Es wurde hier jetzt aus der Zuhörerschaft hereingerufen, diese Witwe ist Israel. Ist es Israel? Dann müsste nämlich noch etwas anderes damit in Verbindung gebracht werden, und das lässt sich auch vom griechischen Text her durchaus durchführen, dass es nämlich am Schluss heißt, wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde den Glauben finden im Lande? In welchem? Israel. Also wenn die Witwe Israel ist, dann ist das Land auch Israel. Und dann könnte man die Frage ja damit verbinden, dass Israel, solange es in seinem Witwenstand sich befindet und sich da drin noch wohlfühlt oder sich einbildet, ja, ich bin eine Königin, ich habe das Sagen übernommen, und nicht merkt, dass es einer Witwe gleicht, dass deshalb und dann und darum das Gericht kommt über dieses Volk und über dieses Land. Ich habe gesagt, das, was ich jetzt sage, sage ich in einer ganz großen eckigen Klammer. Die habe ich aufgemacht. Ich sage dann auch noch, wenn ich sie zumache. Ich mache sie noch nicht zu. Seit wann befindet sich denn Israel im Witwenstand? Ja, wer ist denn der Ehemann für dieses Volk? Es ist ja Gott selber. Das Alte Testament spricht ja ständig eben davon, dass Gott der Ehemann dieses Volkes ist und spricht von der bräutlichen Liebe. Und Hosea ist ja da ein Prophet, der da ganz wichtige Dinge sagt. Aber nachdem Israel sich eben, losgesagt hat und abgewandt hat und selbst von dem einmaligen und einzigartigen Vertreter Gottes losgesagt und abgewandt hat, gleicht Israel einer Witwe, in der Tat. Und nachdem dieses Volk mitsamt dem Land ja nun in der Abwendung von Gott sich allen möglichen Göttern und Götzen zugewandt hat, spricht die Bibel auch ganz deutlich davon, dass Israel zu Hure geworden ist. Der Begriff Hure, der von den Propheten im Alten Testament gebraucht worden ist, immer wieder gebraucht worden ist, kann nur von einem abgefallenen Volk Gottes gebraucht werden. Wisst ihr, das wirft schon ein ganz bestimmtes Licht auf, soll ich jetzt mal sagen, unsere Israel-Theologie. Die Bibel betreibt keine blanke Israel-Schwärmerei, sondern die Bibel selber geht ganz hart ins Gericht mit seinem Volk Gottes. Ich habe das ein Stück weit bei Heinrich Langenberg gelernt, gerade bei der Auslegung. Nein, das ist weg jetzt. Das Buch ist nicht mehr da. Ich habe ja auch bloß noch 3 gehabt. Die Auslegung von Heinrich Langenberg, letztes Buch der Bibel, Schlüssel zum Verständnis des letzten Buches der Bibel. Langenberg sagt ganz klar, die große Stadt, die Hure und all diese Negativbegriffe, die da sehr deutlich angewandt werden, nicht wahr, das Geheimnis Babylon, das ja dem Johannes entfaltet worden ist, erklärt worden ist, aber so kompliziert erklärt worden ist von dem Engel, dass man bis heute dran rumknabbert und sich die Zähne fast ausbeißt. Nicht wahr, war und ist nicht und kommt wieder und der Achte und so ein bisschen das Hin und Her. Man muss sagen, da rudere ich bis heute dran rum. Aber der Langenberg, der sagt ganz deutlich, das Geheimnis Babylon, über das sich Johannes so sehr verwundert, steht ausdrücklich da. Und ich verwundere mich sehr, ist Jerusalem, sagt Langenberg. Ich meine, er hat recht. Ich weiß, da gibt es Auslegerstreit an der Frage. Das weiß ich sehr wohl. Und da darf man auch jetzt nicht fanatisch auf der einen Meinung sitzen bleiben. Man soll da ruhig flexibel sein, an dem hängt es nun auch nicht. Aber es bedeutet, dass wir Israel eben im Lichte der Bibel sehen und auch beurteilen, nicht wahr? Das noch nicht gläubige Israel erlebt, habe ich heute Morgen gesagt, erlebt die Zuchtrute Gottes. War schon immer so. Und wenn die Entwicklung so läuft, wie man das aus der Bibel herauslesen kann, dass Israel auf das Falschangebot des Antichristen, nicht wahr, in seiner Friedenssehnsucht, wir wollen Frieden, auf das Falschangebot des starken Mannes hereinfällt und sich da hineinentwickelt und zusammenentwickelt, eben in die Globalisierung und da eines Tages vielleicht eine Spitzenrolle übernimmt, haben wir die Situation von Offenbarung 18, 17 und 18. Wenn Israel seinen Witwenstand erkennt und dann ruft, das war gestern Abend der Schluss vom Kurt Schäfer, und dann ruft, erlebt es seine Errettung. Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, der wird gerettet werden. Klammer zu. Also das war jetzt eine Auslegungsvariante, verknüpft mit diesem Gleichnis von der bittenden Witwe. Ich möchte aber heute Abend unter dieser Fragestellung, welchen Glauben erwartet der wiederkommende Herr, eine allgemeine Auslegung vornehmen in seiner Bedeutung für die Gläubigen in der Endzeit. Sozusagen, meinst du, er werde Glauben finden des Menschensohn, den Glauben auf Erden. Wobei wirklich das Wort auch zulässt zu übersetzen im Lande. Steckt beides drin. Und die Antwort auf die Frage unseres Themas gebe ich jetzt gleich am Anfang der weiteren Entfaltungspunkte. Die Antwort lautet, es ist der Glaube der Überwinder. Deshalb habe ich gesagt, Karl Geyer hat praktisch das im Schlusssatz ja erwähnt, in seinem Lied, das wir gesungen haben, und lässt sie alles überwinden weit. Der Glaube der Überwinder. Jedem Bibelleser fällt auf, wenn er ans letzte Buch der Bibel kommt, an die Offenbarung, dass in den Sendschreiben immer am Schluss es heißt, wer überwindet, dem will ich, dem werde ich, der soll und so weiter. Immer, wer überwindet. Es sind 7 Sendschreiben, es sind 7 Verheißungen, die den Überwindern angekündigt sind. Also, Überwinder sind solche, die den Überwinderglauben haben, ist ja ganz klar. Und wie kommt dieser zustande? Ist es nun wirklich ein Spezialglaube? Muss ich beim Überwinderglaube sozusagen die letzten Erkenntnisse und Geheimnisse wissen, alles nun haargenau auseinander definieren können und wann die Jahrwoche anfängt und so? Nun, die Bibel hat natürlich hier Angaben, klar. Aber ich bin in vielen Fragen an dieser Stelle immer auch noch offen und am Suchen und am Fragen. Auch im Gespräch mit Brüdern, das ist ganz wichtig, bleiben wir da dran. Aber gehört es zu dem Glauben der Überwinder, dass ich nun bis ins Letzte Bescheid weiß? Jawohl, das ist mein letzter Punkt, den ich jetzt dann bringe heute Abend. Ich hoffe, ich komme noch hin. Aber ich fange jetzt mit einem ersten Punkt an. Aber nicht wahr, die Antwort, es ist der Glaube der Überwinder, ist doch gar nicht dramatisch. Da ist ja nichts Besonderes, wenn man das sagt als Antwort. Aber was steckt da drin? Und dem wollen wir nachspüren. Aber den ersten Leitsatz, den ich jetzt sage für diese Antwort, das ist auch gar nichts Dramatisches. Das ist nämlich der Glaube, der durchhält bis ans Ziel. Ja, was ist denn da Besonderes dran? Ist es ein Spezialglaube? Durchhalten bis ans Ziel. Aber offensichtlich ging es dem Herrn Jesus darum, als er dieses Gleichnis erzählt hat. Darum wird er am Schluss in seiner Auswertung, das sind ja auch die fettgedruckten Verse in unseren Bibeln, wird er so deutlich. Ich sage euch, Gott wird Recht schaffen, sollte er es lange hinziehen, und da wird er ganz deutlich. Offensichtlich wird es durchhalten bis zum Ziel. Je näher es dem Ziele zugeht, umso schwerer. Es wird hier gesagt, das Gleichnis habe Jesus erzählt, um der Gefahr des Müdewerdens entgegenzuwirken. Müde kann man schon werden, wenn man in den Zerreißproben des Alltags, im Für und Wider, im Spiel und Gegenspiel der Meinungen und Gegenmeinungen, im Austausch der Argumente, im Hin und Her und Auf und Ab und der sagt so und dies und jenes und täglich werden wir von einer Katastrophe zur anderen gepeitscht und die Nachrichten, die überfluten uns. Also, man kommt fast nicht mehr zum richtigen Durchatmen. In einem Lied heißt es einmal, Jesu hilf siegen, kommt was dazwischen. Ja, das war, wenn mich die Nacht mit Ermüdung will decken. Wenn mich die Nacht mit Ermüdung will decken. Nun, das gehört es zum normalen biologischen Ablauf, wenn es Abend wird und spät wird, dass unser Leib müde wird. Das ist ganz normal und wohl dem, der diesen biologischen Rhythmus erlebt. Also, wenn man mal nicht mehr schlafen kann bei Nacht, dann wird es schlimm. Ja, das ist was Schlimmes. Aber es geht ja hier bei der Nacht, die uns mit Ermüdung decken will, um eine andere Nacht, um die Finsternis dieser Welt. Und das Neue Testament kennt verschiedene Situationen, wo die Jünger trotz bestem Wollen wach bleiben zu sollen. Sie hatten ja die Anweisung, es nicht geschafft haben. Ihre Augen waren voll Schlafs. Da hat eine andere Macht eingewirkt, die nicht haben wollte, dass die Jünger wach bleiben. Und darum hat der Jesus mehrfach eben betont, wachet, bleibt wachsam, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Das ist ja das Hauptthema dieser Konferenz, nicht wahr? Wach zu bleiben. Wenn die Nacht mit Ermüdung uns decken will, uns einschläfern will, wenn man sich zerreibt in dem Hin und Her und man muss in manchen Fragen allein stehen und kommt sich wie ein Einzelkämpfer vor, selbst mitten in unseren Gemeinden hin und her im Land. Das ist so. Es wird immer mehr so. Eben und da dranbleiben. Durchhalten. Die Gefahr des Müdewerdens ist angedroht. Und was für das Durchhalten auch ganz gefährlich wird, ist die Gefahr des Abfalls. Kommt aus dem Müdewerden. Da muss einer, der abfällt, noch gar nicht groß jetzt bei sich selber registrieren, ja, du bist ja gar nicht mehr dran. Was haben wir heute Abend am Tisch gesprochen? Die feinen Haarrisse. Nicht wahr, wenn eine Sache nicht mehr ganz dicht ist und sozusagen einmal der große Sturz kommt, beginnt es mit Haarrissen, dann wird es undicht. Und dann sickert das Wasser hinein und dann kommt der Frost und das Eis drückt dann den Haarriss noch weiter auseinander und so. So entsteht Brüchigkeit. Die Gefahr des Abfalls ist das, was das Durchhalten natürlich unmöglich macht. Und wir sollten nicht vergessen, abfallen kann nur der einmal dran war. Wer nie dran war, hat diese Gefahr nicht, ist doch logisch. Also müde werden und abfallen. Das ist hier sozusagen die Gegenpolarität, wenn wir sagen, welcher Glaube wird von dem wiederkommenden Herrn erwartet? Der Glaube, der durchhält bis ans Ziel. Bitte, wenn uns das wirklich ein inniges Herzensanliegen ist, und da müssen wir uns selber abhorchen, wirklich horchen wir in uns selber hinein. Herr Jesus, ich möchte mit dir das Ziel erreichen. Ich möchte bei dir bleiben. Paulus drückt es ja noch intensiver aus. Ich möchte in dir bleiben. Aber wir zwei wollen zusammenhalten. Mag geschehen, was will.
es darf mich keine Zweifelsfrage von dir trennen. Und niemand und nichts, seien es Meinungen, seien es Menschen, seien es Ereignisse oder was auch immer, nichts soll sich zwischen dich und mich schieben dürfen. Wenn uns das ein Herzensanliegen ist, ganz innig und intensiv und ehrlich. Also ich meine, dann sagt der Herr Jesus, du, ich glaube, wir zwei schaffen's. Durchhalten, das heißt mit dem Herrn Jesus ans Ziel gelangen wollen. Und ob einer das ehrlich will, das registriert der Herr Jesus. Und ob einer das ohne Wenn und Aber will, das registriert er auch. Jetzt kommt mein zweiter Punkt als Antwort. Es ist der Glaube der Überwinder. Das ist der Glaube, der ohne Unterlass betet. Ist ja hier gesagt. Er erzählte ihnen das Gleichnis, dass sie alle Zeit beten. Alle Zeit. Ohne Unterlass. Immer dranbleiben. Und es kommt der Paulus. Der Radikal Paulus. Sage Dank alle Zeit und für alles. Und mehrfach hat er das ja gesagt, betet ohne Unterlass. Und jetzt kommen wir und wollen gern dem Paulus ins Wort fallen und sagen, Paulus, wenn du unseren Terminkalender kennen würdest, bitteschön. Und den Stress, den wir heute haben, und bei diesem hektischen Dasein, und das, was heute alles läuft, und wie man da bloß noch rudern muss, dann hättest du so nicht gesagt. Kommen wir so. Es gibt da und dort Gläubige. Ja, ich sage Gläubige. Die empfinden dieses Betet ohne Unterlass als eine Last. Und manche praktizieren auch dieses Betet ohne Unterlass auf eine Art und Weise, wo ich dann, möchte ich fast sagen, meine Probleme bekomme. Wo man dann fragen muss, ist denn das gemeint? Betet ohne Unterlass. Also immer dranbleiben, immer, was immer den Mund offen haben oder was? Beim Beten. Immer was sagen. Immer dem Herrn Jesus was sagen müssen, ihm ständig in den Ohren liegen. Ob es da nicht unsere Muslime leichter haben. Die kriegen diese Forderung nicht serviert. Denen wird gesagt, 5-mal am Tag reicht. Das ist so, 5-mal. Und zwar müssen die eigentlich nur, ja, ich sage schon müssen, nur ein vorgeschriebenes, rituelles Gebet sprechen auf Arabisch. Die brauchen gar nicht eigenes sagen. Die müssen nur nachsagen, nachbeten, Arabisch, 5-mal am Tag. Und das praktizieren viele Muslime, die das ernst nehmen. Sie wollen ja ihre religiöse Pflicht erfüllen und machen bei manchen im christlichen Abendland gewaltigen Eindruck. Eine unserer Nachbarin hat erzählt, die waren unterwegs in einem der südlichen Länder, was Oman oder Kuwait oder was einfach da, wo es viel Sand gibt, auf jeden Fall, und viel Öl und sehr heiß ist. Also sie haben erzählt, bitte, es wurde uns überliefert von der Nachbarin, hat es erzählt, sie waren mit dem Taxi unterwegs, da mitten in der Wüste. Und der Taxifahrer war ein Moslem, sie sind es natürlich dort in der Hauptsache, der hält mitten in der Wüste, in der Hitze, wirft seinen Gebetsteppich hin und kniet nieder und betet mitten in der Wüste auf seinem Teppich im Sand unter der glühenden Sonne sein rituelles Gebet. Teppich zusammen, eingestiegen, fährt weiter. Das macht Eindruck auf die Christen. Auch auf manchen Manager in den Firmen hin und her in unserem Land, die, wenn dann die Vertreter aus den arabischen Ländern kommen, mit ihren Erwartungen und Forderungen und dann ihren Islamglauben da auch zeigen und sagen und demonstrieren und fordern. Man will ja Geschäfte machen mit diesen meist reichen Leuten. Wenn dann manche Manager von Firmen in unserem Land, das erfinde ich nicht, bitte, sagen, also denen müssen wir einen Raum einrichten, wo die ihre Gebete verrichten können. Dann wird in den Firmen hin und her da und dort Gebetsräume eingerichtet, weil man ja mit den Muslimen Geschäfte machen muss. Fünfmal am Tag als Ritual. Und jetzt kommen wir und sagen, nein, nein, fünfmal langt nicht. Immer. Ohne Unterlass. Tag und Nacht. Nein, bei Nacht muss man doch auch schlafen. Ich glaube, hier an der Stelle müssen wir etwas ganz Wichtiges lernen. Sollte das nötig sein, sage ich lernen. Das, was Jesus hier sagt, was der Apostel Paulus mehrfach gesagt hat, was die Apostel immer wieder betonen, ist nicht eine Verschärfung und damit eine Überforderung, sozusagen nicht eine Aufhäufung von Gebetszeiten, sondern ist genau das andere, nämlich die Befreiung vom Ritual. Die Befreiung vom Ritual. Ich brauche doch gar nicht mehr anfangen zu zählen. Ich weiß, manche auch im christlichen Lager kommen dann mit Daniel und sagen also dreimal. Hat er der Daniel getan. Ich weiß auch, dass manche kommen und sagen, na bitteschön, man muss ja seine stille Zeit haben. Ganz klar, nichts dagegen zu sagen. Aber das Beten ohne Unterlass, das Beten alle Zeit ist wie das Atmen. Man hat ja gesagt, das Atmen der Seele ist das Beten. Habt ihr schon einmal gezählt, wie oft ihr am Tag Atemzüge gemacht habt? Ja, den möchte ich kennen, der das zählt. Und trotzdem ist es wichtig, dass man, macht das bitte hier bei der guten Luft da draußen im Park, dass man ganz bewusst 5 Minuten oder was weiß ich, seine Atemzüge macht, tief einatmet und ausatmet. Und das sind die stillen Zeiten jetzt übertragen im Beschäftigen mit dem Wort Gottes. Aber dieses Beten ohne Unterlass ist das Atmen der Seele. Das heißt, ich bin ständig in innerer Verbindung mit dem Herrn Jesus. Ob ich das jetzt immer da oben registriere oder nicht, ist doch nicht entscheidend. Denn ich habe doch mein Leben grundsätzlich dem Herrn Jesus geöffnet. Und wenn dann einer eine Mathematikarbeit schreiben muss, dann kann er nicht sagen, nein, ich kann jetzt nicht Mathematikaufgaben lösen, weil ich beten muss. Ich soll ja immer da beten. Sondern dann soll er seinen Kopf bei der Mathematikaufgabe haben und sein Herz beim Herrn Jesus. Und dieses Bete und Arbeite heißt dann nicht Bete oder Arbeite, sondern heißt, wenn ich arbeite und den Kopf beim Arbeiten haben muss, damit der Hausfrau nicht der Reis anbrennt und so weiter, sondern sie soll ihren Kopf ganz bei der Sache haben, dann soll sie gleichzeitig ihre Verbindung mit dem Herrn Jesus praktizieren. Das ist doch eine großartige Entlastung. Lassen wir uns bitteschön von den Gebetsteppichen nicht beeindrucken. Dieses ohne Unterlass beten dürfen, für den Herrn Jesus offen sein dürfen, da hat einer gerade so gemacht, hören dürfen. Langenberg ist es, der in einem anderen Büchlein ja vom Hörschweigen spricht. Hörschweigen, Herr, was sagst du? Und da ist es Beten. Auch ein Lesen der Bibel, ein Hören hinein ins Wort Gottes, ist auch ein Beten, ein Offensein für ihn. Dann gehe ich mit dem Herrn Jesus so durch den Tag und so in die Nacht hinein. Und dann schlafe ich auch bei Nacht. Und deshalb, entschuldigt, ich möchte da niemand jetzt zu nahe oder gar auf die Füße treten, je nachdem, wo einer herkommt oder was auch einer für eine besondere Glaubensgeschichte persönlich hat. Ich habe Probleme mit den Parolen, man muss nächtelang durchbeten. Habe ich Probleme? Vor allem, wenn man dann mit diesem nächtelangen Durchbeten bestimmte Ziele und Erwartungen verbindet. Man darf sich nicht auf dieses Wort berufen hier, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Da meint Herr Jesus nicht, schlaft nicht bei Nacht. Das meint er nicht. Sondern bleibt mit eurer ganzen Existenz intensiv dran. Das meint er. Und ich meine auch, was hier denjenigen, die hier Tag und Nacht rufen, ein brennendes Anliegen ist, nämlich komme bald, komm in Schnelle, brich du herein, greif du ein, du bist der Problemlöser und niemand sonst. Die Welt wird auch nächstens immer wieder auf ihre sogenannten Hoffnungsträger, soll ich mal sagen, hereinfallen. Und die werden dann eine Zeit lang hochgejubelt und irgendwann schlupft dann raus, sie sind es auch nicht. Die zu ihm rufen Tag und Nacht, Herr Jesus, komme du, greif du ein, du siehst deine Welt, du bist für diese deine Welt ans Kreuz gegangen. Du hast die Schuld der ganzen Welt getragen. Du bist der Welterlöser geworden. Nun bitte bring den nächsten Schritt und werde zum Weltvollender. Also, welcher Glaube wird erwartet? Der Glaube, der ohne Unterlass beten kann. Aber bitte jetzt nicht als rituelle, fromme, belastende Pflichtübung, wo man dann, was weiß ich, so und so viele Dinge abhaken muss, sondern als das große, befreiende, entlastende Angebot, das der Jesus uns zuspricht, schenkt. Das ist das Geschenk des Heiligen Geistes. Nächster Punkt. Welcher Glaube? Es ist der Glaube derer, die warten können. Das gehört ja zum Überwinderglauben ganz sicherlich dazu. Jesus hat seine Wiederkunft versprochen und er hat sein Versprechen nicht vergessen. Auch wenn bereits es schon manche Christen, das setze ich jetzt in Anführungszeichen, gibt, die das gar nicht mehr wissen. Wenn wir da am Tisch so abends zusammensitzen und fast nicht mehr voneinander loskommen, da haben wir meistens ganz intensive Gespräche. Und da ist heute Abend der Satz am Tisch gefallen, dass jemand tatsächlich die Äußerung getan hat, ich habe noch nie im christlichen Abendland aufgewachsen. Ich habe noch nie davon gehört, dass Jesus wiederkommt. Ja, das gibt's. Und wenn man nicht weiß, dass Jesus das versprochen hat, ja, wie soll man dann noch auf ihn warten? Der Glaube derer, die warten können. Warten ist nicht ein Däumchen drehen, warten. Der Herr wird schon machen und so in diesem etwas primitiven Stil. Das ist es nicht, sondern zum Warten gehört ganz gewiss das Wirken, die Zeit auskaufen, Zeit nützen für den Herrn Jesus. Zeit ist uns gegeben, damit wir sie positiv füllen. Kommt dann ein Stück weit dann auch noch morgen Abend. Aber ich möchte bei diesem Punkt Warten noch das andere hinzufügen. Es kann keiner warten, der bloß ins Blaue hinein wartet. Irgendwann wird er müde. Wenn er in seinem Warten nicht ein klares Erwarten verbindet. Ich muss für mein Warten ein Ziel kennen. Das ist in der Bibel angegeben. Und das Ziel, ja, soll ich Karl Geier zitieren? Denkt an das Lied, was wir gesungen haben. Er hat Punkt für Punkt aufgelistet. Das Ziel derer, die warten und erwarten, heißt, das Nächstliegende, das Jesus tun wird, ist, dass er seine Gemeinde heimholt. War das nicht auch gestern Abend einmal dran? An irgendeinem Punkt, war doch, gelb wurde gestreift. Heimholung der Gemeinde. Und wir erwarten mit dem wiederkommenden Herrn, noch einmal, er hat seine Wiederkunft versprochen, wir erwarten mit dem wiederkommenden Herrn die Lösung des Nahostproblems. Wisst ihr, das ist ja ganz konkret. Heute Morgen haben wir ja gesagt, dieses immer unlösbar werdende Nahostproblem. Unlösbar. Was zunächst da führen wird zu dem Aufkommen dessen, der den Anschein erweckt, er habe auch die Lösung. Wir müssen aber konsequent dabei bleiben. Unser Warten und Erwarten ist auf den wiederkommenden Jesus Christus gerichtet, nicht auf irgendeinen anderen. Ich habe hier ein paar Sätze stehen. Ich weiß nicht, ob ich die sagen soll. Nein, das hängt es mit Israel zusammen. Ich habe ja heute Abend, weil es das Thema Babylon kurz dran war, etwas gesagt. Es sind sogenannte Kettensätze. Nicht Kettenbriefe, das ist es nicht, sondern Kettensätze. Also, da die Lösung des Nahostproblems in konzentrierter Form sieht so aus. Das antichristlich werdende Israel wird der wiederkommende Herr richten. Das gerichtete Israel wird der wiederkommende Herr erneuern. Das erneuerte Israel wird der wiedergekommene Herr zum Segen setzen für die ganze Welt. Erhebt jemand Protest? Bitte? So, ja, vielleicht legen das manche anders aus, aber ich sehe es so. Im Warten und Erwarten sehen wir auch die Lösung der Weltprobleme verknüpft mit dem wiederkommenden Herrn. Ich habe vom Nahostproblem gesprochen, das sich immer mehr zum Weltproblem ja entwickelt. Und die Weltprobleme sind ja immens groß. Wir erleben das, wie das Stichwort Globalisierung ist ja sicherlich in den Tagen mehrfach gefallen, wie global eine zunehmende Ratlosigkeit sich breit macht. Nicht wahr? Wie soll man mit dem sich immer mehr weltweit gebärdenden Terrorismus fertig werden? Wir erleben, wie selbst die weisen Berater unserer Regierenden, alle Regierenden in der Welt haben ihre Berater, ist ja ganz klar, sie wären schlecht beraten, wenn sie keine hätten. Aber wie selbst die Weisen dieser Welt, ja, mit all den Vorschlägen, die sie bringen, irgendwie und irgendwann und irgendwo sich in der Sackgasse verrennen. Man darf nur einmal verfolgen, wie es Gutachten und Gutachter, natürlich, immer Gutachter stehen hinter Gutachten, wie es Gutachten gibt, die, wenn man sie nebeneinander legt, sich total widersprechen. Über einen und denselben Punkt. Das gibt's. Kann man am laufenden Band erleben. Nicht wahr? Und da hören wir dann von wissenschaftlichen Beweisen, die als gesichert gelten, heute. Und übermorgen kommt ein anderer, der einen wissenschaftlichen Beweis liefert, der fast eben das Gegenteilige sagt. Ist in unserer Welt da. Und wenn wir tiefer bohren und tiefer nach den Gründen fragen, dann stellen wir fest, dass letztlich der Egoismus des Menschen, und da spricht die Bibel klipp und klar von Sünde, von der Sünde, wie der Egoismus des Menschen letztlich die Ursache ist, die alles zerfrisst. Wisst ihr, bis hin zu dem Hin und Her im Tarifkonflikt und nicht wahr? Und dann kommen Meinungen von da und Meinungen von dort und maßvoll und nicht maßvoll und fordern und hin und her. Und letztlich treibt alle der Egoismus. Und dann stellen wir fest, wie wir in keiner anderen Welt leben, als in einer Welt des Todes. Wenn der Tod tagtäglich seine Ernte einfährt, tagtäglich, und oft dort, wo er es nicht müsste, nur weil Menschen in ihrem blindwütigen Hass und Fanatismus sich Dinge leisten, die Menschen unwürdig sind und letztlich gottlos sind. Da im Warten und Erwarten bleiben und da dann wissen, ich darf Tag und Nacht in Verbindung sein mit dem Herrn, der die Lösung bringt. So, jetzt habe ich noch einen Punkt. Nein, noch zwei. Ich komme als letzten Punkt auf die Treue, was da hinten ja schon genannt worden ist. Der Glaube der Überwinder ist der Glaube, der fest bleibt inmitten einer zum Gericht ausreifenden Welt. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Unsere Welt ist eine gezeichnete Welt und reift aus zum Gericht. Glaubt ihr, dass Amnesty International mit dem ständigen Ausrufen und Fordern der Menschenrechte das aufhalten kann? Glaubt ihr, dass die humanitären Maßnahmen, die man nach Afghanistan hineinpumpt, dass die das letztlich aufhalten können? Nicht wahr, während man dort nun versucht, humanitär zu sein, brennt es am anderen Zipfel unseres Globus ganz schrecklich. Unsere Medien bringen das gar nicht. Und die Bibel, das lesen wir heraus, sagt hier grundsätzlich das Urteil, eine Welt, die zum Gericht ausreift, die gerichtsreif wird, wie zur Zeit Noahs. So hat es Jesus gesagt. Fortschrittsglaube, du liebe Zeit. Es müsste einem denkenden Menschen längst das aufgegangen sein. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir uns hier auf unserem Globus, sage ich mal in der westlichen Welt, mit dem BSE-Problem herumgeschlagen. Manche waren ja von Anfang an nicht so sicher, ob das nicht ein hochgespieltes, hochgeputschtes Problem ist. Das kann man ja heute, das kann man schon machen. Also wir haben uns mit dem BSE-Problem herumgeschlagen, Untersuchungsmethoden eingeführt und nachher hat sich herausgestellt, es wurde geschlammt und es waren keine konsequenten Untersuchungen und so genau war es nicht und so. Also BSE-Problem war auf unserem Globus. Und gleichzeitig hat die NASA oder wer auch immer von den Weltraumforschern und so weiter, den Leuten, die als im Weltraum herumfuhrwerken, gleichzeitig hat die NASA da oben bei irgend so einem Orbiter ein Sonnensegel ausgesetzt und hat damit einen gewaltigen Fortschritt in der Weltraumforschung zu Wege gebracht. Das ist geschehen. Das haben wir fertiggebracht. Nur hat das Sonnensegel das BSE-Problem nicht gelöst. Gerichtsreif werden. Bitte. Gerichtsreif werden. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Wache Christen sind in der Lage, den gerichtsreife Prozess zu erkennen und lassen sich von verharmlosenden Parolen nicht an der Nase herumführen. Paulus sagt, an der Stelle, wo er den moralischen Zerfall in der Endzeit aufzählt, im Timotheusbrief, es wird eine gräuliche Zeit sein. Das ändern wir nicht. In diesem Geschehen stehen Gläubige. Ja, da möchte man sich schon manches Mal herauswünschen. Aber jetzt nicht wie ein Weltraumfahrer auf den Mond landen und sagen, dort ist viel besser. Nein, wir sollen da drin stehen, als Gläubige in dieser Welt des immer mehr Ungläubigwerdens oder Diesseitigwerdens. Der Diesseitsglaube ist ja auch ganz groß dran und der Fortschrittsglaube. Es gibt alle möglichen Sorten von Glauben und da stehen christusgläubige Menschen. Und da mutet ihnen ihr Herr zu, bitte da drin bewährt euch. Ich habe das gewusst, ich habe es vorausgesagt, es wird so kommen. Bleib da drin und bleib da dran an mir. Ausreifephase. Es führt kein Weg dran vorbei. Inmitten einer zum Gericht ausreifenden Welt. Es kommt noch eine Charakterisierung. Der Glaube... Der Überwinder ist der Glaube, der im Kleinen treu ist. Das ist das, was der Bruder gleich zu Anfang gesagt hat. Der Glaube, der im Kleinen treu ist. Ich betone im Kleinen. Vor ein paar Tagen wurde ich gefragt, da ging es auch um das Thema Israel in einem Vortrag, ob ich denn der Meinung sei, ob man nicht anfangen sollte zu demonstrieren, wenn also da jetzt die Linken, ja, das war in diesen Tagen, nicht wahr? Die Palästinenser demonstrieren gegen Israel, gegen Sharon, ob man jetzt nicht anfangen sollte, auch zu demonstrieren, eben auf der anderen Seite. Und zu zeigen, wir sind auf dem Plan und wir sind pro. Ich habe gemeint, ich sei nicht so sehr dafür, fürs Demonstrieren, denn da rufen wir eigentlich bloß die Polizei auf den Plan, die dann vielleicht eine Polizeikette zwischen die beiden Demonstriergruppen bilden muss, damit es keine Übergriffe gibt. Also da rufen wir dann auch wieder die Polizei oder die Gewalt auf den Plan. Ja, aber was können wir und sollen wir tun? Im Kleinen treu sein und wie zu Israel stehen? Beten, Fürbitte. Klar. Aber wisst ihr, wie das auch geht? Szene, Gasthaus, irgendwo, das ist passiert, keine Erfindung. Sitzt eine Gruppe beieinander, unterhält sich, kommt ein Mann, der das Gespräch mitverfolgt, dazu und mischt sich ein und ja, es wird ganz interessant und der erzählt, das muss wohl ein hochrangiger Mann gewesen sein, ein Manager von irgendeiner Firma und hat mit frohem Mut eben sich an dem Gespräch dieser Gruppe beteiligt. Dann sagt er, so, jetzt möchte ich Ihnen zum Schluss noch einen Judenwitz erzählen. Vielleicht war das noch einer, der vom Dritten Reich her so was im Hinterkopf hatte. Weiß ich nicht, ich selber war nicht dabei, aber man hat es mir erzählt. Worauf dann eine Teilnehmerin an der Gesprächsrunde gesagt hat, aber ich möchte Ihnen gleich sagen, wir sind judenfreundlich. Da kam kein Judenwitz mehr. So Treue im Kleinen. Merkt ihr? Da muss man nicht mit großparoligen Dingen da rumfagieren in der Welt. Aber so Treue im Kleinen praktizieren. Und ich meine, diese Treue im Kleinen ist die Treue gegenüber dem, was uns anvertraut ist, auch an Gaben, Gütern, Zeit, Kraft, Geld, Einsatz, Fähigkeiten, Möglichkeiten, alles, eben was wir sind und haben. Und gleichzeitig verbunden damit, die Treue gegenüber dem, der uns es anvertraut hat, nämlich dem Geber. Treu gegenüber dem Geber, denn ich habe es doch mit dem Herrn Jesus zu tun, dass ich sage, Herr Jesus, ich möchte dein Vertreter sein, da wo ich bin, da wo du mich hinstellst. Gib, dass ich schweigen kann, wo es richtig ist und dass ich den Mund auftun kann, wo es richtig ist. Treue im Kleinen, der Überwinderglaube. Ist das ein großer Glaube? Es gibt ein Wort von Hudson Taylor, das zitiere ich zum Schluss jetzt. Und das kann man auf das Thema Überwinderglaube durchaus anwenden. Welchen Glauben erwartet der wiederkommende Herr? Antwort, den Glauben der Überwinder. Ist das ein großer Glaube? Wir brauchen nicht einen großen Glauben, so hat Hudson Taylor gesagt, der China-Inland-Missionar. Wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern einen Glauben an den großen Gott. Nicht? Da setzen wir unser ganzes Vertrauen auf ihn. Und da dürfen wir dann von dem ausgehen, der in euch ist größer als alles, was in der Welt ist. Und das ist der große Gott. Und der Glaube an den großen Gott, das ist der Überwinderglaube. Nun lasst uns beten. Herr, das haben wir nicht aus uns selber. Wir dürfen aber dich herzlich darum bitten. Wir möchten dir sagen, dass wir unseren Weg mit dir gehen wollen, entschieden, klar, mit ganzem Herzen. Und dass wir die Treue im Kleinen praktizieren wollen, das Festhalten an dir, an deinem Wort, an deinen Zusagen, dass wir uns als Wartende und Erwartende ausweisen. Und Herr, dass wir dann von dir das Wort hören dürfen, du wirst durchgehalten. Wir wollen an dir festhalten und du wirst uns durchhalten. Eben weil du größer bist, weil du bei uns bist alle Tage bis an der Weltende und weil du Herr jeder Lage bist und weil dir alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Hab Dank, dass du die Deinen kennst und durchbringst. Amen. Amen.